Mein Predigtthema heute lautet Jesus, die Hoffnung der Zukunft. Und ich habe da drei Punkte. Einmal die Auferstehung als Streitfrage, was die Bibel über die Zukunft sagt und wo darin die Hoffnung liegt. Die Auferstehung als Streitfrage. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gelesen. Da wurden 3000 Menschen in Deutschland gefragt, angeblich repräsentativ, ob sie denken, dass man nach dem Tod einmal Rechenschaft ablegen muss. Für das Gute wie das Schlechte im Leben. Da haben jeder Vierte ungefähr, also 25%, haben gesagt, dass sie denken, dass man nach dem Tod Rechenschaft ablegen muss. Ein Viertel war unentschlossen und die Hälfte hat gesagt, man muss keine Rechenschaft ablegen. Also wir sehen, es ist eine ziemliche eine Streitfrage. Ist es so oder ist es nicht so? Und das ist nicht erst seit Neuem so, sondern das ist auch schon vor 2000 Jahren so gewesen. Ich möchte einen kurzen Abschnitt aus der Apostelgeschichte lesen, wo wir wissen, was wir zuletzt gehört haben, dass Paulus vor dem Hohen Rat vor Gericht stand, unter anderem genau wegen dieser Frage. Paulus wusste, dass der Hohe Rat zum einen Teil aus Sadduzäern und zum anderen Teil aus Pharisäern bestand. Deshalb rief er jetzt in die Versammlung hinein: Brüder, ich bin ein Pharisäer und schon meine Vorfahren waren Pharisäer. Ich stehe hier vor Gericht, weil ich die feste Hoffnung habe, dass die Toten auferstehen. Kaum hatte Paulus das gesagt, brach zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern ein Streit los. Und die Versammlung spaltete sich in zwei Lager. Die Sadduzäer leugnen nämlich die Auferstehung und sie bestreiten auch die Existenz von Engeln und anderen übernatürlichen Wesen, während die Pharisäer sowohl das eine als auch das andere lehren. Also vor knapp jetzt bald dann 2000 Jahren ruft Paulus das in eine Versammlung hinein und sie spaltet sich in der Mitte einmal durch. Ja, die einen sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten, nach dem Tod kommt gar nichts, und die anderen sagen, es gibt eine Auferstehung der Toten. Genau wie in dieser Umfrage. Das Schwierige an dieser Frage ist, ob man daran glaubt oder nicht, dass es keinen Raum für einen Unparteiischen gibt, für eine graue Masse sozusagen. Entweder es stimmt, dass es so etwas gibt, oder es gibt so etwas nicht. Selbst Schweizer können hier nicht unparteiisch sein. Auch wenn trotzdem hier ein Viertel sagt, dass sie keine Antwort auf diese Frage haben, ist es ja trotzdem ganz entscheidend. Und zwar nicht nur für das nächste Leben, da natürlich ist es wichtig, was danach passiert, sondern auch schon für dieses Leben ist es ganz entscheidend. Warum? Wir schauen mal einmal in die Weltgeschichte hinein. Oder in die jetzige Zeit sogar. Es gibt momentan Brüche in dem NATO-Bündnis, weil Australien von den USA Atom-U-Boote bekommen soll und Frankreich aber dagegen ist. Und deswegen gibt es da gerade viele Probleme. China wehrt sich auch dagegen. Also Konflikte bahnen sich an. Gleichzeitig in der EU wissen wir auch, England ist schon raus, wird jetzt auch gemunkelt, dass vielleicht auch Polen die EU verlassen will. Und überall in Europa sehen wir totalitäre und rechtsextreme Tendenzen. Das sehen wir in Deutschland zum Anfang, aber in Österreich und Polen auch noch viel stärker. Gleichzeitig haben wir überall auf der Welt Kriege und Naturkatastrophen. Auch in Deutschland sind ja die Naturkatastrophen, werden sie schlimmer. Und in anderen Ländern der Welt, jetzt hier ein Beispiel in Nicaragua und Äthiopien zuletzt, gibt es Massaker, die unsere Nachrichten schon gar nicht mehr erreichen, weil es einfach so viel Furchtbares gibt, dass man davon schier erschlagen wird. Und da sind wir bei Hunger und Armut noch gar nicht angekommen. Was hat das mit dem nächsten Leben zu tun? Na, ganz einfach, wenn es nichts gibt nach dem Tod, dann ist das Leben sehr trostlos. Ja, wir sehen, dass viele schlimme Dinge auf der Welt passieren. Und auch wenn wir vielleicht persönlich davon verschont bleiben, aber lange wird das wahrscheinlich in Deutschland auch nicht mehr so rosig sein wie jetzt. Und die Frage ist, ob wir da eine Hoffnung für die Zukunft haben. Noch dazu natürlich, dass es Menschen gibt, die an dem Leid anderer ja gut verdienen. Das sind praktisch die Gewinner. Wenn nach dem Tod nichts mehr kommt, dann haben die gewonnen, die in diesem Leben alle ausgebeutet und sich damit ein schönes Leben gemacht haben. Es gibt zwar manche, die sagen, es gibt eine ausgleichende Gerechtigkeit, quasi ein Karma in diesem Leben, aber dafür sehe ich persönlich keine Indizien. Und natürlich ist es nicht nur für uns gesellschaftlich, sondern auch für jeden persönlich eine wichtige Frage. Muss ich mal Rechenschaft ablegen oder nicht? Ist das Schlechte in meinem Leben, wird das vergessen? Oder muss dafür irgendwann mal gesühnt werden? Gibt es eine ausgleichende Gerechtigkeit dafür? Mir ist klar, dass das ein bedrückendes Thema ist und kein schönes Thema, aber es ist dafür umso wichtiger, dass wir darüber reden, weil eine Sache sicher ist, dass der Tod uns alle irgendwann ereilen wird. Da kannst du noch so oft geimpft werden gegen Corona, irgendwas kriegt dich trotzdem. Sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig. Aber ihr versteht, was ich meine. Das ist eine Frage, die jeden von uns betrifft. Das ist die einzige Frage, die definitiv jeden von uns betrifft. Aber man sagt ja, dass die Bibel einem Hoffnung gibt und deswegen schauen wir für Hoffnung in die Bibel. Was sagt denn die Bibel über die kommende Zeit, über die Zukunft, wo es hingeht? Die Bibel nennt diese Zeit die Endzeit. Die ein bisschen bibelfest sind, wissen schon, was die Bibel dazu sagt. Ich lese mal aus Offenbarung 16. Der erste Engel trat vor und goss seine Schale über das Festland aus. Da wurden die Menschen, die das Kennzeichen des Tieres trugen und sein Standbild anbeteten, von einem bösartigen und schmerzhaften Geschwür befallen. Der vierte Engel goss seine Schale über die Sonne aus. Da erhielt die Sonne eine solche Kraft, dass die Menschen von ihrer Glut versengt wurden. Die Hitze war so furchtbar, dass ihnen die Haut am Körper verbrannte. Sie wussten genau, dass Gott in seiner Macht diese Plagen über sie hereinbrechen ließ, aber statt umzukehren und ihm Ehre zu erweisen, verfluchten sie seinen Namen. Der fünfte Engel goss seine Schale über den Thron des Tieres aus. Da wurde das ganze Reich des Tieres in Finsternis gehüllt. Die Menschen litten so unerträgliche Qualen, dass sie sich vor Schmerzen die Zunge zerbissen. Ein furchtbares Hagelwetter entlud sich über der Erde. Zentnerschwer fielen die Eisbrocken vom Himmel auf die Menschen. Die Menschen verfluchten Gott wegen des Hagels, denn diese Plage war noch schrecklicher als alles, was sie bereits erlebt hatten. Ist jetzt hier in der Vergangenheit geschrieben, aber es behandelt die Zukunft, die vor uns liegt. Klingt gar nicht so hoffnungsvoll, oder? Klingt gar nicht so gut. Es sind manche der Meinung, dass das nur die Nichtchristen betreffen wird und die Christen da verschont bleiben würden. Aber dann lesen wir mal, was Jesus über die Endzeit sagt. Ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang, es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen, sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Klingt auch nicht gut. Klingt alles gar nicht gut. Und trotzdem sagt man doch, dass die Bibel uns Hoffnung gibt. Obwohl sie sowas sagt. Ja, das sind Prophetien, wo die Bibel sagt, das wird alles noch kommen. Das heißt, was wir jetzt sehen, vielleicht im Kleinen, das wird noch schlimmer werden, sagt die Bibel. Diese Dinge werden sich zuspitzen. Wie Jesus sagt, das sind wie Geburtswehen, die vielleicht schlimm anfangen und wenn man denkt, man hat das Schlimmste schon praktisch ist mittendrin, dann kommen noch die Presswehen dazu. Dann wird es richtig schlimm. Und die dauern dann vielleicht ein paar Stunden. Ja, die Bibel sagt uns überhaupt nicht, dass es besser wird. Sie ist auch nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft. Das heißt nicht, wenn ihr betet, dann wird es aber nicht so kommen, sondern sagt, es wird so kommen. Es wird so kommen. Aber die Bibel sagt auch, dass es eben doch eine Auferstehung der Toten gibt. dass eben mit dem Tod nicht alles vorbei ist, sondern dass Jesus irgendwann wiederkommen wird, dann die Toten auferweckt und dann erst das Leben danach beginnt. Also wenn wir Hoffnung suchen, dann finden wir sie anscheinend nicht in diesem Leben, dann wenden wir uns dem nächsten Leben zu. Was kommt denn dann? Was sagt die Bibel darüber? Die gute Nachricht ist, dass die Bibel sagt, dass es tatsächlich eine ausgleichende Gerechtigkeit geben wird. Es ist tatsächlich so, dass die, die in diesem Leben böse sind, dass sie nicht damit davonkommen, sondern dass sie dafür bezahlen müssen, für das, was sie getan haben. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass jeder Einzelne von uns sich auf der Anklagebank sehen wird. Keiner von uns wird Ankläger sein, sondern wir sind Angeklagte. Wir stehen alle als Schuldige vor Gott, weil auch die Ungerechtigkeit, die wir getan haben, irgendwie ausgeglichen werden muss. Und da haben auch viele Christen Verständnisprobleme. Deswegen will ich hier ein bisschen kurz stehen bleiben bei diesem Punkt und ein bisschen erläutern. Es gibt viele, die sagen, dass sie ja eigentlich gute Menschen sind. Ja, eigentlich sind sie ja nicht böse. Warum sollten sie dann im nächsten Leben gerichtet werden? Das ist eine durchaus berechtigte Frage. Aber das Problem liegt tiefer. Und das verkennen wir oft. Weil wir uns oft nur anschauen, wenn es uns gut geht. Wir beurteilen uns praktisch an unseren besten Momenten. Aber stellt euch mal einen Menschen vor, der durch und durch völlig gut wäre. Ja, der in sich keinen Schatten trägt, der nichts Böses in sich hat, gar nicht, nur gut. Der würde auch in seinen schlechtesten Momenten nichts Böses tun. Das Problem ist nicht das, was man von außen sieht, das Problem ist der Kern. Es ist wie ein Apfel. Ja, stell dich mal so einen schönen grünen oder roten Apfel, ich weiß nicht, was ihr so gerne mögt, ob Boskop oder wie die alle heißen, kenne ich mich nicht aus. Stellt euch vor, der ist richtig schön und ihr poliert den und dann kann man den natürlich waschen, sehr wichtig. Man könnte ihn auch noch wachsen, damit er richtig toll aussieht. Ja, und was man bei Werbung macht, damit Haarspray noch einsprühen, damit er so richtig glänzt. Ist dann nicht mehr so gut zum Essen, könnte man aber tun. Und dann beißt man rein und stellt fest, der ist innen total verfault. Der ist total madig. Den kann man noch so oft polieren, diesen Apfel. Der schmeckt nachher trotzdem nicht besser. Es geht um den Kern der Sache, um unser Innerstes. So könnte es dir zum Beispiel passieren, wünsche ich dir nicht, aber wenn du das nächste Mal zum Zahnarzt gehst, dann schaut er sich deine Zähne an und sagt, da ist so ein kleines Loch, müssen wir mal ein bisschen, und mach mal ein Röntgen. Oh, dann macht er ein Röntgen, macht eine Bildgebung und sieht, das Ding ist komplett hohl. Da muss der ganze Zahn aufgebohrt werden, bis zur Wurzel runter. Weil die Fäulnis im Inneren ist. Ist egal, wie klein das Loch von außen aussieht. Es zeigt, dass das Innere völlig verfault ist. Und das ist die Situation, mit der wir vor Gott stehen werden, wir alle. Gott ist vollkommen gut. Aber er sieht das Herz an und nicht unser Äußeres. Unsere äußere Fassade interessiert ihn nicht. Ihn interessiert, wie es in unserem Inneren aussieht. Und darum wird keiner von uns im Gericht gerecht gesprochen werden. Das ist eine Tatsache. Der ganze Egoismus, den wir zeigen, der ganze Stolz, Eifersucht und Hass. Wenn wir die Welt sehen, dann sehen wir das überall. Aber wenn wir nach innen schauen, sehen wir genau das Gleiche. Uns geht's gut, oft. Darum können wir uns da was vormachen, aber vor Gott können wir nichts vormachen. Er schaut ins Innere. Und wie der Zahn irgendwann freigelegt werden muss, wird im Gericht auch unser Kern freigelegt und sichtbar für alle. Das Problem ist, dass es das letzte Gericht sein wird. Da gibt es keine Berufung, da gibt es kein Schlichtungsverfahren. Und da nehmen wir auch nichts hin mit, was uns zur Verteidigung dienen könnte. Also auch da keine Hoffnung? Ja doch, da gibt's Hoffnung. Und da kommen wir jetzt zu Jesus. Nur einer kann die Schuld nehmen und für uns bezahlen. Nur einer kann ausgleichende Gerechtigkeit schaffen, der selber nichts verbrochen hat. Nur der kann das alles tragen, was wir falsch gemacht haben. Nur der kann Ungerechtigkeit tragen für uns, weil es eine ausgleichende Gerechtigkeit geben muss. Und das war Jesus, der Sohn Gottes, der tatsächlich nichts Böses kannte, der tatsächlich keinen Schatten im Inneren hatte, der eine, wo das Äußere und das Innere wirklich identisch waren, der durch und durch gut war. Nur der kann die Schuld tragen. Und das hat er gemacht. Wir haben von der Kreuzigung, und das ist ja das, wie ihr wisst, worauf sein Leben hinauslief, haben wir so ein bisschen eine romantische Vorstellung. Ja, wir sehen manchmal so Kreuze, wo ein Jesus drauf abgebildet ist und der hängt da so und schaut so friedlich nach unten meistens. Aber eine Kreuzigung im Römischen Reich, das war die furchtbarste Strafe, die die Römer kannten. Die war nur den übelsten Verbrechern war die vorbehalten. Die war so schlimm und so furchtbar, dass es verboten war, römische Bürger so hinzurichten, wenn man gesagt hat, dass ein römischer Bürger es nicht verdient hat, so zu sterben. Kreuzigung ging in der Regel und bei Jesus ja auch so vonstatten, dass der zu Kreuzigende komplett entkleidet wurde, um ihm noch so die letzte Ehre zu nehmen, dann ausgepeitscht wurde, zwar so furchtbar ausgepeitscht wurde, dass viele Menschen schon an diesem Punkt der Kreuzigung schon verstorben sind, die Auspeitschung allein schon nicht überlebt haben. Danach wurde derjenige an ein Kreuz genagelt, manchmal auch gebunden, und ist dann da über Tage verreckt langsam. Ist entweder irgendwann am Blutverlust gestorben, ist erstickt oder durch Kreislaufversagen irgendwann umgekommen. Das ist eine furchtbare Strafe, die sich lange hingezogen hat. Manchmal, um dieses Leiden noch zu verlängern, wurden den Menschen noch Wasser gegeben und manchmal schmerzstillende Medikamente, damit sie noch möglichst lange daran leiden würden und krepieren würden. Die Bibel sagt, dass Jesus so übel zugerichtet wurde durch die Schläge vorher, dass man ihn nicht mehr als Menschen erkannt hat. Völlig blutüberströmt. Steht ihr, wir müssen dieses romantische Bild der Kreuzigung aus unseren Augen bekommen. Und das wussten die ersten Christen, die Römer damals wussten das. Deswegen ist das erste Bild von Jesus am Kreuz erst hunderte Jahre nach seinem Tod angefertigt worden, weil man wusste, wie furchtbar dieses Bild sein würde sonst. Warum hat er das alles ertragen? Wie gesagt, er hat niemals seinen Mund dabei aufgetan. Er hat nicht versucht, sich zu verteidigen. Er hat nicht versucht, Rechenschaft zu fordern. Und er hätte es verdient gehabt. Er hätte es verdient gehabt, nicht leiden zu müssen. Aber er musste um unseretwillen leiden. Um deinet und um meinetwillen. Wisst ihr, wenn wir in diesem Gericht stehen werden, dann entscheidet sich, ob wir ewige Strafe oder ewige Rettung bekommen. Und die einzige Chance ist der Glaube an Jesus zur ewigen Rettung. Wenn ich ihm mein Leben völlig gebe, dann übernimmt er auch die Verantwortung für das, was ich falsch gemacht habe. Das ist der springende Punkt. Und das hat er getragen. Dafür hat er schon bezahlt. Für meine ganze Ungerechtigkeit, damit der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Darum hat er gesagt, wer sein Leben behalten will, der verliert es. Aber wer sein Leben mir gibt, der wird es retten. Wenn ich mein Leben ihm gebe, dann trägt er meine Strafe, dann trägt er meine Schuld, dann stellt er Gerechtigkeit her. Und ihr Lieben, das kann man, das muss man nicht alles verstehen im Detail, wie das funktioniert. Aber wichtig ist, dass du diese Entscheidung triffst und ihm dein Leben wirklich völlig gibst. Das ist Glaube. Es zu sagen, mein Leben gehört nicht mehr mir, es gehört ab jetzt Jesus. Damit ich nicht für meine Schuld bezahlen muss. Wir werden alle vor diesem Gericht stehen. Aber keiner von uns wird dort alleine rauskommen. Nur durch Jesus kommen wir da raus. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Natürlich für das nächste Leben sowieso. Ja, für das nächste Leben, das ist dort, dass wir aus diesem Gericht, wo wir Rechenschaft ablegen müssen, dass wir dort herauskommen. aber es ist auch die Hoffnung für dieses Leben. Und ich wünsche mir, dass ihr das versteht, was das Kreuz bedeutet, weil ihr dann verstehen werdet, warum es die Hoffnung auch für dieses Leben ist. Ihr Lieben, ihr habt nichts dazu getan, gerettet zu werden. Gar nichts. Wir hatten das. Jeder von uns ist im Inneren böse. Jeder von uns, auch wenn wir es nicht zugeben wollen, hat keine Rettung verdient, sondern Strafe verdient. Es ist verdient, um der Gerechtigkeit willen, dass wir schuldig gesprochen werden. Und wir machen uns nicht darum verdient, dass wir es nicht werden. Wir tun Böses und dann rühmen wir uns noch damit, dass wir Böses tun. Wir sind stolz darauf. Wir heben gesellschaftlich die Menschen hoch, die andere ausbeuten. Die furchtbare, blutige Kriege geführt haben, sind die Helden der Geschichte. Wir haben Strafe verdient. Und keiner von uns hat es verdient, gerettet zu werden. Nicht einer. Und trotzdem wollte er für dich sterben. Trotzdem war er bereit, für dich zu leiden. Trotzdem war er bereit, sich so zurichten zu lassen für dich. Warum? Weil er dich liebt. Weil er dich liebt, wie kein anderer dich lieben könnte. Versteht ihr? Das ist nicht irgendein Hampelmann, der dich so liebt. Es ist der Gott, der Himmel und Erde in der Hand hält. Es gibt nichts, was existiert, was er nicht will, das existiert. Und nichts hört auf zu existieren, ohne dass er das will. Er ist wirklich der Anfang und das Ende, das Alpha und Omega. Er ist alles und alles ist in ihm. Er ist der allmächtige Gott. Er ist es, der dich liebt. Er ist der bereit war, für dich zu leiden und zu sterben. Wovor würdest du dann Angst haben? Wenn die Bibel sagt, nichts kann uns aus dieser Hand reißen, dann deswegen, weil es der Allmächtige ist, der dich in der Hand hält, der dich in der Hand halten will. Er ist es, der dich so liebt. Es ist nicht irgendein Mensch, es ist nicht irgendein fehlbares Wesen. Es ist der allmächtige, unfehlbare Gott. Selbst der Antichrist und Satan können sich gegen dich verbünden und können dich nicht aus seiner Hand reißen. Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist das Evangelium. Versteht ihr? Braucht keine Angst zu haben vor Dingen, die noch kommen werden. Und ich wünsche mir, dass ihr das versteht, dass ihr begreift, was das wirklich bedeutet. Es gibt nichts, was uns trennen kann von seiner Liebe. Wenn die Bibel das sagt, dann ist das nicht nur irgendein Spruch. Wenn sie sagt, dann kommen Hungersnöte und Katastrophen, dann sagt Jesus, habt keine Angst. Das ist kein Befehl, sondern es ist eine Erinnerung. Erinnert euch daran, was ich für euch getan habe. Erinnert euch daran, wer ich bin. Deswegen habt keine Angst. Deswegen braucht ihr keine Angst zu haben. Paulus schreibt genau das und genau mit diesem Hintergrund in Römer 8. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist gestorben, ja mehr noch auferweckt worden. Der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns trennen von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist die Hoffnung, die jeder haben darf, der sein Leben Jesus gegeben hat. In diesem wie im zukünftigen Leben. Egal was kommt, egal was ist. Ich habe euch die Geschichte auch schon erzählt. Als unsere Tochter geboren wurde, hat sie nicht angefangen zu atmen. Sie wurde schnell von der Hebamme oder die Ärztin ist mit ihr aus dem Raum gerannt zur Notaufnahme, um irgendwie sie zum Atmen zu bringen, damit sie lebt. Deborah und ich haben angefangen zu schreien zu Gott, dass er sie verschonen soll. dass er uns nicht unser Kind nehmen soll, nachdem wir sie gerade erst bekommen haben. Wir haben geschrien. Und nach einer Weile, als wir wussten, dass unser Gebet zu Gott gegangen ist, haben wir angefangen, ihn zu loben. Wir wussten nicht, ob sie überleben würde. Wir wussten zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts. Ich war mir relativ sicher, dass sie sterben würde. Und trotzdem haben wir gegenseitig uns gesagt, aber Gott ist und bleibt gut. Weil wir wissen, dass wir erlöst sind durch ihn, durch seinen Sohn. Weil wir wissen, dass er für uns so viel gelitten hat. Und auch für dich hat er so viel gelitten. Was sollten wir uns dann für Sorgen machen für die Zukunft? Versteht ihr? Der uns alles schon gegeben hat, glaubst du noch nicht, dass er dich jetzt aus seiner Hand fallen lässt? Und wenn wir sie nicht wiederbekommen hätten, wenn wir sie nicht lebend wiederbekommen hätten, dann würde ich auch sagen, dass Gott gut ist. Weil ich weiß, wenn ich sie dann nicht wiedersehe, dann spätestens auf Jesus Schoß sitzen. Das ist die Hoffnung, die wir tragen, die auch du tragen darfst, die du teilen darfst. Wenn du Jesus dein Leben gibst, dann steht er für dich ein, dann wird er für deine Schuld bezahlen, dass du gerecht gesprochen wirst im Gericht. Wie es in der Offenbarung heißt, lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet, und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wie jeder hier werde ich irgendwann ins Gericht kommen, weil ich werde als freier Mann daraus hervorgehen, weil Jesus für mich bezahlt hat. Und ich wünsche mir, dass ihr alle das begreift. Ich wünsche mir, dass Jesus euch begegnet, dass er euer Herz erfüllt, dass ihr das verstehen könnt, was er für euch getan hat. Dass ihr für die Ewigkeit gerettet seid durch ihn. Und dass ihr darum erst recht hier keine Sorgen zu haben braucht. Ich möchte euch alle ermutigen, wenn du dein Leben schon Jesus gegeben hast, dass du weiter daran festhältst und dass du dich erinnerst, auch in allen Nöten, wer auf deiner Seite steht. Wenn du Jesus dein Leben nicht gegeben hast, dass du es tust. Es ist die einzige wichtige Entscheidung. Alles andere ist Dreck dagegen, gegen ein Leben mit Jesus. Triff diese Entscheidung. Es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Köstlicheres, nichts Kostbareres, als Jesus sein Leben zu geben. Und ich möchte, dass ihr alle zusammen mit mir aufsteht. Und wenn du ich möchte ein Gebet sprechen, das ihr nachspricht, indem wir genau das ausdrücken. Wenn du Jesus dein Leben schon gegeben hast, dann tu es heute nochmal. Es schadet nicht. Wenn du es noch nicht gegeben hast, dann hoffe ich, dass du dieses Gebet mitsprichst und ein neues Leben anfängst in Jesus. Jesus Christus, ich bin schuldig vor dir und ich brauche deine Vergebung. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass du für mich gelitten hast. Ich danke dir, dass du mich gerettet hast, dass du alle meine Schuld nimmst, aus lauter Liebe. Und ich möchte dich genauso lieben. Amen.